Willkommen zum Podcast des Historischen Instituts. Mein Name ist Franziska Forli und ich freue mich sehr, heute Rahel Wunderli als Gast zu haben. Frau Wunderli ist Historikerin an der Universität Bern, wo sie zurzeit an einem Projekt beteiligt ist, in dem es um die kollektive Ressourcennutzung in der Schweiz seit dem 18. Jahrhundert geht. Heute sprechen wir mit Frau Wunderli über die Geschichte und Gegenwart der Institutionen, die diese kollektive Ressourcennutzung in der Schweiz betreiben. Zu Beginn unsere traditionelle Einführungsfrage. Frau Wunderli, warum haben Sie Geschichte studiert?
Also ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr erinnern, wieso ich mich damals für Geschichte als Hauptstudienfach entschieden habe. Es gehörte am Gymnasium nämlich nicht zu meinen Lieblingsfächern. Ich glaube, es war damals sehr viel Unbewusstes dabei und wahrscheinlich auch eine gewisse Unbekümmertheit im Sinn von, ich probiere das jetzt mal aus und dann sehen wir weiter. An was ich mich dann aber sehr wohl noch erinnern kann, ist, dass ich sehr schnell sehr fasziniert war von der riesigen Auswahl an Themen und Fragestellungen, an denen da am Departement Geschichte in Basel gearbeitet wurde. Und ich weiß auch noch, dass mir die Professorinnen und Professoren, die so viel wussten in ihren Bereichen, dass mir die sehr imponiert haben. So richtig gepackt hat es mich dann aber schlussendlich, als ich erkannte, dass ich in diesem Fach ganz vieles aus mir selber schöpfen konnte. Dass ich also Fragen und Themen, die mir im Alltag begegneten, die mich beschäftigten, von denen ich betroffen war, dass ich die in die Vergangenheit hinein verfolgen und sie dadurch auch neu fassen konnte. Also es war, um es etwas plump zu formulieren, es war erlaubt, ja sogar erwünscht, dass wir kreativ waren und kreativ wurden. Ich konnte also zum Beispiel fragen, wie denn die Beziehung zwischen Männern und Frauen, das war damals ein Thema, das mich umtrieb, wie sich diese Beziehung in früheren Jahren gelebt worden war. Und dann das Lesen von Quellen und auch von Texten von Historikern und Historikerinnen, die dazu geschrieben hatten, das löste immer wieder so Aha-Momente und weitergehende Fragen aus. Also zum Beispiel, aha, die Person, die hier die Beziehung zwischen den Geschlechtern beschreibt, hat in den 1950er Jahren in dieser spezifischen Situation gelebt. Aha, die Art und Weise, wie sie diese Beziehung beschreibt, hat auch damit zu tun, dass die rechtliche Situation der Frauen zu jener Zeit so und so ausgesehen hat. Im Mittelalter hingegen wurden die juristischen Debatten zur Stellung der Frau mit diesem Set an Argumenten geführt. Aha, in mancherlei Hinsicht stehen wir heute an einem anderen Punkt, aber es gibt Denkmuster, die nach wie vor Einfluss haben auf unsere Sprache und unser Verhalten. Also wieso hat sich denn jetzt der eine Aspekt verändert und der andere nicht? So diese, also und so weiter und so fort, so diese Art von Erkenntnis und neuen Fragestellungen, dieses Hin und Her, das hat mich sehr fasziniert. Oder ein anderes Beispiel, ich arbeitete im Studium in den Sommermonaten jeweils als Alphirtin und während dem Rest des Jahres als Mitarbeiterin auf einem Bauernhof. Die Landwirtschaft war für mich eine neue Welt und ich verstand ganz vieles nicht. Und dann kamen so Fragen wie, wer hat eigentlich diesen Weg angelegt, auf dem ich hier die Tiere auf die nächste Weide treibe? Das muss ja eine sehr aufwendige Arbeit gewesen sein. Wer hat diesen Weg instand gestellt? Wer hat dafür gesorgt, dass er bei all dieser ökologischen Dynamik, bei Erdrutschen und Lawinenniedergängen, dass er immer wieder neu erstellt wurde? Oder was hat es mit den Alpstellen zu tun, die da auf den Weiden stehen und verfallen? Wieso organisiert sich die Alpgenossenschaft so und nicht anders? Oder warum gibt es jedes Mal, wenn das Thema Mutterkuhhaltung versus Milchkuhhaltung aufkommt, wieso kommt es dann zu Sticheleien zwischen den Bauern? Solche Fragen, die mich da umgetrieben haben. Und indem ich dann an diesen Fragen dran geblieben bin, zum Teil indem ich nachgefragt habe oder auch indem ich historische Quellen und Literatur gelesen habe, durch dieses Dranbleiben habe ich dann Schritt für Schritt ein präziseres Bild von der Gegenwart und der Geschichte der Landwirtschaft entwickeln können. Und dabei habe ich eine große Vorliebe für die Methode Feldforschung entwickelt. Das heißt, dass ich auch heute noch viele Gespräche führe vor Ort mit Personen, die in unterschiedlicher Weise in das Phänomen involviert sind, das ich untersuche. Oder ich besuche wie in dem Fall, den wir jetzt dann gerade besprechen, einen bestimmten Anlass. Ich beobachte den Ablauf, höre genau hin, was die Leute wann sagen, wie sie sich in den Gesprächen verhalten. Und dann lasse ich mich inspirieren vom Ereignis und von der Szenerie und formuliere darauf basierend dann neue Fragen.
Kollektive Ressourcennutzung, die Almennutzung im Englischen auch Commons genannt, ist ein System für die Verwaltung und Nutzung von Land und Ressourcen, die man in dem ganzen Alpenraum findet und darüber hinaus auch in vielen anderen Weltregionen. Nicht immer einfach ist es zu verstehen, wie diese Systeme funktionieren und was man sich darunter konkret vorstellen kann. Frau Wunderli, möchten Sie uns kurz erklären, was wir unter kollektiver Ressourcennutzung im Schweizer Kontext verstehen können?
Ja, mit der Betonung auf kurz, also wir könnten natürlich da lange darüber sprechen und ich bin natürlich auch nicht für diese ganze Zeitspanne da Expertin, aber ich versuche das mal zusammenzufassen. Also erster Punkt, kollektive Ressourcennutzung in der Schweiz hat eine lange und eine facettenreiche Geschichte und diese Geschichte reicht bis ins Mittelalter zurück. Damals wurden als Folge von Bevölkerungswachstum und einem steigenden Bedarf an nutzbarem Land Gebiete im Umfeld von Siedlungen und Dörfern erschlossen, aber auch abgelegene Zonen, insbesondere die hochgelegenen Weiden. Das heißt also, Nutzergruppen, die legten Wege an, eben zum Beispiel diese Alpwege, von denen ich erzählt habe, sie rodeten Wälder und Gebüsch, sie fassten Quellen ein und stellten Brunnen auf. Und dann mussten sie mit Reparationsarbeiten dafür sorgen, dass diese neu gewonnenen Flächen offen erhalten blieben und auch die Infrastruktur, also eben Brunnen, Wege, vielleicht sogar auch einzelne kleine Hütten, dass das erhalten blieb. Und solche neu erschlossenen Gebiete und auch ganz allgemein Gebiete, die weniger gut erreichbar waren als jene Flächen, die von den einzelnen Haushalten individuell bewirtschaftet wurden und dann auch Flächen, die wenig Ertrag abwarfen, zum Beispiel weil der Boden besonders feucht war oder steinig oder weil das Gelände sehr steil war. Also all diese Zonen, ein bisschen am Rand der Nutzungsflächen und nicht so geeignet für eine intensive Bewirtschaftung, diese Zonen wurden dann von den Dorfgemeinschaften oder auch von dorfübergreifenden Verbänden gemeinsam genutzt und unterhalten. Und es kam dafür der Begriff Almend auf. Das heißt, die Almend war kollektives Eigentum und ihre Nutzung war geregelt. Kollektiv hieß allerdings nicht, dass alle, die wollten, dort ihre Tiere weiden oder im Wald brennen und Bauholz schlagen durften. Es war kein Open Access. Sogar im Gegenteil, das Recht, die Almend zu nutzen, war eingeschränkt. Entweder auf jene, deren Familien schon lange im Dorf oder in der Region lebten, oder auf solche, die Haus und Land hatten. Neuzuzüger ohne verwandtschaftliche Beziehungen mussten sich in diese Gemeinschaften einkaufen und so ihre Nutzungsrechte erwerben. An manchen Orten waren sie nicht ganz ausgeschlossen, durften aber nur die besonders schlecht zugänglichen oder die minderwertigen Flächen nutzen. Es gibt eine wunderschöne Untersuchung, am Beispiel Engelberg, wo die sogenannten Hintersaßen, also die Minderberechtigten, nur die ganz abgelegenen und besonders steilen Berghänge zum Heuen nutzen durften. Und das, also ist wunderschön zu sehen, wie quasi am Berg im Raum bildet sich dann die soziale und Differenzierung ab. Meistens begünstigten die Nutzungsregeln auch bestimmte Bevölkerungsgruppen und Bewirtschaftungsarten. Zum Beispiel, dass sie besonders positiv waren für Großviehhalter und weniger für Gruppen, die jetzt kein Vieh hatten oder Kleinvieh hatten und einfach andere Interessen dann hatten. Wenn wir bedenken, dass damals fast die gesamte Bevölkerung in die Nahrungsmittelproduktion involviert war, ist es dann natürlich nicht erstaunlich, dass um diese kollektiven Weiden und Wälder viel gestritten wurde. Und zwar sowohl innerhalb der Berechtigten gab es Konflikte, eben zum Beispiel zwischen Großviehbesitzern und Kleinviehbesitzern, und dann auch zwischen den Dörfern, also meistens dann in Form von Grenzstreitigkeiten. Und da konnte es durchaus auch zu Gewaltvorfällen kommen. Als dann im Verlauf der frühen Neuzeit die Bevölkerung weiter wuchs und der Bedarf an Weiden und Wäldern stieg, wurden die Nutzungsrechte noch stärker eingeschränkt und die Regeln, vor allem auch die Nutzungsregeln, die wurden verschärft, um eine Übernutzung der Ressourcen zu verhindern. So war zum Beispiel dann vielerorts nur noch eine bestimmte Anzahl Weidetiere pro Haushalt auf der Alment zugelassen. In dieser Zeit kam es dann auch zu ersten Almenteilungen, bei denen das kollektive Land einzelnen Haushalten und Familien zur Sondernutzung ausgeschieden wurde. Und im Mittelland und in den Voralpen ist die Alment durch diese Teilungen bis zum 19. Jahrhundert stark verkleinert worden. In den Alpenregionen hingegen blieb sie großflächiger erhalten. Das hat unter anderem damit zu tun, dass sich dort aufgrund des Geländes und der hohen ökologischen Dynamik, also eben Lawinenniedergänge, Erdrutsche, deren Schäden dann immer wieder weggeräumt werden müssen, dass sich in solchen Gebieten die Bewirtschaftung in größeren Verbänden eher aufdrängt. Also es braucht besonders viele Arbeitskräfte, um solche abgelegenen und weitläufigen Alpweiden oder auch besonders steile Bergwälder zu bewirtschaften. Für die jüngere Geschichte der kollektiven Wälder und Weiden sind dann zwei wichtige Umwälzungen zu erwähnen. Da ist zum einen die politische Transformation im 19. Jahrhundert mit der Herausbildung des Bundesstaates und der Einführung des Gemeindedualismus. Ab dann gibt es die Einwohnergemeinde, in der alle wohnhaften Personen stimmberechtigt sind und die mit der Zeit immer mehr politische Kompetenzen übernimmt. Diese Almentgenossenschaften, die nach altem Recht, wo eben das Nutzungsrecht quasi vererbt wird, diese werden als Bürgergemeinden oder Korporationen oder Bourgeoisie oder Patriziati aus den staatlichen Behörden ausgeschieden. Sie verlieren damit an politischem Einfluss und auch an Einkommensquellen, können dann aber auch finanziell aufwendige Bereiche wie die Armenfürsorge oder den Bau und Unterhalt von Straßen mit der Zeit abgeben. Und dann ist zu sagen, dass die föderalistische Struktur des schweizerischen Staatsmodells die bereits vorhandene Diversität der Almentgenossenschaften weitgehend erhalten hat. Also wir finden heute in unserem Forschungsprojekt sehr unterschiedliche Organisationsformen vor und auch Regelwerke, die ganz spezifisch an die lokalen Gegebenheiten angepasst sind. Man spricht deshalb international auch von der Schweiz als einem sogenannten Commons Lab, also als einem Labor für kollektive Ressourcennutzung, wo eben unterschiedliche Modelle ausprobiert werden. Dann die zweite tiefgreifende Transformation im 19. und 20. Jahrhundert, die diese Körperschaften überlebt, aber bis heute auch damit zu kämpfen haben. Das ist der Übergang von der Agrar- zur Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft. Das sind tiefgreifende wirtschaftliche und soziale Veränderungen, die den Wert des Eigentums der Kollektivkörperschaften stark beeinflussen und die auch ihr soziales Profil neu gestalten. Besonders einschneidend ist dabei das starke Schrumpfen der bäuerlichen Bevölkerung und damit der Arbeitskräfte, die ihre Flächen bewirtschaften und pflegen. Und auch ein Wandel der relativen Preise geht damit einher, also Forstwirtschaft und Alpwirtschaft, aus denen die Körperschaften früher ihr Einkommen generiert haben, sind heute defizitäre Bereiche und von staatlichen Subventionen abhängig. Und somit kann man sagen, stehen die Institutionen, die die verbleibenden Kollektivressourcen verwalten und nutzen, einerseits mit einem ausgedehnten Eigentum da, mit einer langen Geschichte, was ja auch ein Wert an sich ist, und einer grundsätzlich hohen Wertschätzung seitens der Gesellschaft. Und andererseits stehen sie vor der Herausforderung, dieses Eigentum unter den heutigen nicht besonders einfachen Bedingungen zu erhalten.
Und können Sie uns sagen, wie die kollektive Ressourcennutzung zum Beispiel im Falle des Kantons Uri aussieht, mit dem Sie sich ja seit längerem historisch befasst haben?
Ja, also Uri ist ein besonderes Beispiel in Bezug auf die kollektive Nutzung von Wäldern und Weiden. Es gibt dort bis heute zwei große Korporationen, die Korporation Ursern im südlichen Teil des Kantons, dem Urserntal, und die Korporation Uri im nördlichen Kantonsteil. Über 80% der gesamten Kantonsfläche ist im Eigentum dieser beiden Institutionen, also ein sehr bedeutender Einfluss zweier öffentlich-rechtlicher Körperschaften. Soviel ich weiß, ist der Anteil an Kollektivgut in keinem anderen Kanton so hoch. Das hat damit zu tun, dass die beiden Almengenossenschaften in Uri bis Ende des 19. Jahrhunderts, die waren praktisch identisch mit den staatlichen, also mit den kantonalen Institutionen. Und dadurch hatten sie sich schon ein starkes politisches Profil quasi erarbeitet. Bei der Ausscheidung 1888 verloren sie zwar ihren rechtlichen Status als Bezirke, und gleichzeitig hat man ihnen einen Großteil ihres Gebietes überlassen, zu Beginn sogar ohne irgendwelche Zugriffsrechte von Seiten des Kantons. Also sie hatten eine gute Startbasis, als sie dann quasi in diese neue juristische Form gegossen wurden. Die beiden Korporationen verwalten heute fast alle Alpen im Kanton. Sie sind Eigentümerin der meisten Wälder. Beide Institutionen haben Eigentumsanteile an den Gewässern und beziehen auch einen Großteil ihrer Einnahmen aus der Wasserkraftnutzung oder aus der Vergabe von entsprechenden Konzessionen. Und sie vergeben auch Konzessionen für den Abbau von Steinen.
Ein Bestandteil des Korporationswesens ist auch heute noch die Versammlung der Bürger und Bürgerinnen der Korporation, die im Falle der Korporation Uri Kooperationsgemeinde heißt. Und diese hat sich zuletzt am 5. Mai getroffen. Können Sie uns erklären, was die Funktionen der Kooperationsgemeinde sind und wie ein solches Ereignis abläuft?
Ja, also dazu muss ich zuerst sagen oder möchte darauf hinweisen, dass auf der Webseite des Podcasts eine Fotogalerie zur diesjährigen Kooperationsgemeinde aufgeschaltet ist. Zwei Fotografen haben mich begleitet und den Aufbau des sogenannten Rings, also dieser Abstimmungstribüne, sowie das Ereignis selber haben sie dokumentiert. Die Bilder zeigen, wie der Ring aufgebaut wurde, auf dem dann am nächsten Tag die Versammlung stattgefunden hat, und zwar nachdem sie mit einem Umzug durch die Hauptgasse von Altdorf eingeleitet worden war. Und den Abschluss bildete dann ein von der Korporation offeriertes Mittagessen für alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die anwesend waren. Es war im Übrigen, das ist auf den Bildern auch gut zu erkennen, ein sehr regnerischer, kalter Mai-Sonntag. Ja, und was ist jetzt nun die Funktion dieser Kooperationsgemeinde? Da möchte ich zuerst einmal abwiegen quasi und sagen, dass die Versammlung nur einen kleinen Teil der Institution Korporation Uri ausmacht. Also die tägliche Arbeit der Verwaltung, die vielen Entscheidungen der beiden Räte, des engeren Rats, der sich alle zwei Wochen trifft, und des Korporationsrats, und dann die Verhandlungen im Gelände durch die Almendaufseher. Also diese Verwaltungsarbeit, und dann kommt noch dazu das genaue Buchführen über Geldflüsse, über Viehzahlen, über Holznutzung und über Vorkommnisse im Terrain. Also alle diese Verwaltungsarbeit, das ist quasi das tägliche Brot der Korporation und nimmt natürlich ungleich viel mehr Zeit in Anspruch als die alle zwei Jahre stattfindende Kooperationsgemeinde. Aber die Versammlung hat als öffentliches Ereignis eine wichtige Funktion. Sie macht die Institution fassbar und erlebbar, und sie bietet der Korporation die Möglichkeit, sich selber zu inszenieren im öffentlichen Raum mit diesem installierten Ring und den vielen rituellen Anteilen. Es ist aber keine reine Inszenierung, sondern die Kooperationsgemeinde ist ein lebendiges Treffen der Kooperationsbürger und Bürgerinnen und ein wichtiges Forum für Debatten.
Stichwort Debatten, wie Sie eben erwähnt haben. Ihre Feldforschung im Kanton Uri gibt uns auch einen Einblick in die politische Kultur, die kollektiven Ressourcennutzung ermöglicht. Können Sie uns mehr zu dem Thema politische Kultur in diesem Falle sagen?
Ja, also beim Besuch der Kooperationsgemeinde ist mir unter anderem bewusst geworden, dass die politische Kultur der kollektiven Ressourcennutzung zumindest in diesem Fall stark mündlich geprägt ist. Also wie gesagt, das Wetter war miserabel und es war für niemanden angenehm, dort zu stehen und zu frieren. Und trotz dieser erschwerten Umstände war die Konzentration hoch, die Voten wurden klar und ruhig vorgetragen, das Prozedere hatte man den Eindruck, das war kaum beeinträchtigt. Und das ist für mich ein Indiz dafür, dass dieses Ritual und auch die Art und Weise der Auseinandersetzung, dass das solide verankert ist, also diese mündliche Auseinandersetzung. Die kollektive Ressourcennutzung, das ist dann ein weiterer Punkt, ist meist relativ kleinräumig organisiert. Im Gebiet der Korporation Uri gibt es zum Beispiel 17 Korporationsbürgergemeinden, die den Wald der Korporation und auch einige Alpen verwaltet. Und da entsteht dann ein sehr dezentrales System, in das viele Personen involviert sind. Und meistens kennt man sich, also das direkte Vis-à-vis ist wichtig und das spielt dann eben auch in dieser Korporationsgemeinde, findet das seinen Ausdruck. Dann spielt nach wie vor die Familie als Verwandtschaftslinie eine wichtige Rolle. Beim Aufbau des Rings war zum Beispiel erhellend zu erfahren, dass eine Familie diese Arbeit während mehreren Jahren geprägt hat. Also sie hat die ganzen Vorbereitungen getroffen, sie hat dafür gesorgt, dass diese Holzelemente, aus denen der Ring aufgebaut wurde, dass die transportiert wurden, sie hat die Arbeiten angeleitet. Das war so, das war innerhalb einer Familie, war das quasi so, die hatten den Lead. Die Kinder werden in die Abläufe mit einbezogen und dann so schrittweise integriert. Und das ist übrigens eines meiner Forschungsinteressen, wie Körperschaft, Familie und Individuum zueinander in Beziehung stehen. Also in welcher Hinsicht unterstützen sich diese drei Einheiten und wo gibt es konfligierende Interessen, also wo gibt es Konflikte. Und dann kommt natürlich als Historikerin sofort auch die Frage, wie hat sich dieses Verhältnis dieser drei Einheiten in den vergangenen Jahrzehnten verändert? Also wenn man zum Beispiel daran denkt, dass früher viele landwirtschaftliche Subventionen an Genossenschaften ausgestellt worden sind und heute die Direktzahlungen den einzelnen Betrieben zugedacht werden. Also heute ist quasi das Individuum viel dominanter als die Genossenschaft. Auch beim nächsten Punkt gibt es eine Linie, die sich bis ins Mittelalter zurückziehen lässt. Also, weil die Familie ist ja, das war ja schon damals bei der Herausbildung der Alment, war das der vererbende Faktor in vielen Fällen. Und auch beim nächsten Punkt, den ich ansprechen will, geht es eben bis ins Mittelalter zurück. Die kollektive Ressourcennutzung ist sehr ortsgebunden. Das heißt, sie erfordert hohe und präzise Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten. Ein großer Teil dieser Politik findet im Gelände statt, also vor Ort, wo zwei Nutzer zum Beispiel sich austauschen über eine Verbesserung oder auch, wo sie in Streit geraten. Und auch vor Ort, wo die Kooperation präsent sein muss und dafür sorgen muss, dass ihre Regelwerke auch angewendet werden. Und dieses Gebundensein an das spezifische Territorium, das erklärt dann eben auch die hohe Diversität dieser institutionellen Formen. Und dann noch eine letzte Beobachtung. Die kollektive Ressourcennutzung ist bis heute eine von Männern dominierte politische Kultur. Also die Amtsträger sind in aller Regel Männer. Im Ring melden sich deutlich weniger Frauen zu Wort. Das hat erstens damit zu tun, dass früher in vielen Fällen bei der Vererbung der Nutzungsrechte die weibliche Verwandtschaftslinie eingeschränkt berücksichtigt oder sogar ganz ausgeschlossen wurde. Und zweitens hat man in diesen Institutionen das Stimm- und Wahlrecht den Frauen erst viel später verliehen als in den übrigen politischen Einheiten, also als in Gemeinden und Kantonen der Fall war. Und es wird sehr interessant sein zu verfolgen, wie sich dieser Aspekt entwickelt, wenn die Körperschaften, wie das im Moment vielerorts der Fall ist, die Anforderungen zur Einbürgerung lockern, weil sie, um ihr politisches Gewicht zu halten, auf zusätzliche Mitglieder angewiesen sind.
Und zuletzt möchte ich Ihnen noch unsere Traditionsfrage stellen, auch in Hinsicht auf Ihr Interesse an Mikrogeschichte, wie wir gehört haben. Welche, glauben Sie, sind heutzutage die größten Herausforderungen für Historiker und Historikerinnen?
Ja, also als eine Historikerin, die, wie gesagt, viel im Feld unterwegs ist, die gerne lange an einem Ort arbeitet und dort gewissermaßen in die Tiefe gräbt, stelle ich fest, dass es ein Spannungsfeld gibt zwischen meinen Sichtweisen auf die Gesellschaft, die ich untersuche, und meinen Erkenntnissen, die ich in den Archiven generiere, und den Geschichtsbildern, die in diesen Gesellschaften vorherrschen, mit denen ich mich befasse. Dabei bin ich als ausgebildete Historikerin, die gelernt hat, Quellen sorgfältig zu interpretieren und sie in den Kontext zu setzen, die Expertin. Gleichzeitig sind die Personen, mit denen ich mich unterhalte, die dort aufgewachsen sind oder einen bestimmten Teil ihres Lebens verbracht haben, eben auch Experten und Expertinnen. Sie kennen den Alltag, sie kennen die Details dieser Gesellschaften und haben einen ungleich höheren Erfahrungsschatz diesbezüglich als ich. Und die Herausforderung, finde ich, ist nun, diese beiden Perspektiven in einen Dialog treten zu lassen. Also inwieweit ist mein Gegenüber offen für meine Argumente und inwieweit bin ich bereit, eine Beschreibung oder eine Darstellung oder eine Interpretation, die meinem Konzept oder den von mir bekannten Fakten widerspricht, inwieweit bin ich bereit, so etwas nicht einfach als beschönigend oder tendenziös oder als Geschichtsklitterung abzutun, sondern zu fragen, welche konkreten Erfahrungen denn nun zu dieser Einschätzung geführt haben. Das ist natürlich bei weitem nicht immer konfliktfrei und manchmal auch sehr anstrengend. Und das Wichtigste dabei scheint mir aber, dass der Austausch sich nicht versteift, sondern dass er quasi als Dialog lebendig bleibt. Und ich finde, das erfordert von uns Historikern und Historikerinnen, dass wir unsere Geschichten, wie wir sie präsentieren, immer wieder neu formulieren, neu erzählen. Dass wir auch darum bemüht sind, die Verhältnisse, die wir untersuchen, aus unterschiedlichen Standpunkten immer wieder neu zu betrachten.
Vielen Dank, Frau Wunderli, dass Sie heute beim Podcast des Historischen Instituts zu Gast waren. Und vielen Dank auch für dieses spannende Gespräch. Und vielen Dank fürs Zuhören.